Ich muss euch gestehen, ich habe mich richtig gefreut auf die Predigt von heute. Ich habe mich darauf gefreut, dieses Thema weiter zu beackern und zu bearbeiten. Vor allen Dingen auch wieder in genau den gleichen Text einzusteigen, auch wenn wir heute noch ein paar Verse dranhängen werden aus 1. Könige 17. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe von dem Holländer, Theologen, Philosoph, Henry, wie heißt der Annemarie? Nouwen? Henry Nouwen, ich habe den immer falsch ausgesprochen, habe ich heute Morgen festgestellt. Henry Nouwen war ein tiefgläubiger Mann. Er hat sehr, sehr viel geschrieben, er hat sehr, sehr viel geforscht, immer im Bereich der Spiritualität. Das heißt so diese Nähe zu Gott. Wie kann man die Nähe zu Gott, die Beziehung, die Liebe zu Gott so richtig ausleben? Er hat viele Hilfestellungen geschrieben für andere und immer wenn das um das Thema Spiritualität ging, galt er als eigentlich so die Koryphäe in diesem Bereich. In seinem letzten Lebensjahr, 1996, ging es ihm aber nicht gut. Er bekam es mit Zweifeln zu tun. Er suchte dringend die Nähe zu Gott. Aber das Beten fiel ihm schwer. Was ihn aber faszinierte, war eine Zirkusvorstellung. Er ging in diese Zirkusvorstellung und dort lernte er die Flying Rodleys kennen. Die Flying Rodleys waren Trapezkünstler. Trapezkünstler vom Allerfeinsten. Das war mit das Beste, was es so im Bereich der Trapezakrobaten eigentlich gab. Und er lernte sie kennen und war völlig fasziniert von der Vorstellung, was die da alles so machten. Er bewunderte ihre Risikobereitschaft, ihren Mut, er bewunderte die Präzision, mit der so Flieger und Fänger irgendwie sich in der Luft gefunden haben. Nach der Vorstellung lernte er die Flying Rodleys kennen und er interviewte sie und wollte mehr erfahren über diese Kunst und so weiter. Zu dieser Gruppe, die Flying Rodleys, gehörten 3 Flieger und 2 Fänger. Der Flieger, das waren eher so schmächtige Typen. Die waren höchstens so ungefähr 65, maximal 68 Kilo. Keiner möchte einen Flieger, der eine Vorliebe für Schokolade hat, gell? Also es waren so ganz schmächtige Typen. Der Flieger klettert auf die Leiter immer höher, höher, bis direkt unter das Zirkuszelt, packt sich so dieses Trapez, diesen kleinen Stock, diese kleine Stange zwischen den Seilen. Und der Moment der Wahrheit ist gekommen, wenn er sich abstößt und abspringt von dieser Plattform. Mit seinem Körper holt er immer höher Schwung und immer höher und höher, währenddessen baumelt der Fänger kopfüber an einem anderen Trapez und schaukelt gemächlich hin und her. Und dann kommt der Moment, wo alle den Atem anhalten. Der Flieger macht ein letztes Mal, holt er Schwung, lässt los, dreht 1, 2 Saltos, macht vielleicht noch eine Schraube. Und wird genau in dem Moment gepackt, wo er so an Höhe verliert und eigentlich runterfallen würde. Gerade dann, mit einer unglaublichen Präzision, in exakt dem richtigen Bruchteil einer Sekunde, ist der Fänger da und packt zu. Alle atmen durch, holen wieder Luft. Es ist gut gegangen. Das hat ihn fasziniert. Während diesem Interview und während diesem Kennenlernen sagt der Chef dieser Gruppe Folgendes zu Henry Nouwen. Als Flieger muss ich volles Vertrauen in meinen Fänger haben. Die Zuschauer mögen mich für den Star am Trapez halten, aber der eigentliche Star ist mein Fänger. Er muss mit unglaublicher Präzision in genau dem richtigen Sekundenbruchteil da sein und mich aus der Luft greifen, wenn ich beim langen Sprung auf ihn zugeflogen komme. Total faszinierend. Und eigentlich so eine Trapeznummer besteht im Grunde aus 3 Phasen, oder? So eine Trapeznummer, man kann das sehr gut gliedern. Die erste Phase, die will ich mal Vertrauen nennen. Die zweite Phase, Loslassen. Und die dritte Phase, gehalten werden. In unserem Bibeltext, um den es letztes Mal ging und um den es auch heute gehen wird, begegnen uns diese drei Phasen immer und immer wieder. Vertrauen, loslassen, gehalten werden. Ich möchte euch das gleich zeigen. Es ist ein etwas längerer Text, aber ich hoffe, ihr könnt ihn trotzdem genießen. 1. Könige, Kapitel 17, von Vers 7. Wer nicht so gerne mitlesen möchte, der darf sich auch ganz gemütlich zurücklehnen, die Augen schließen und in seiner Fantasie in diese Geschichte eintauchen. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch ein Bissen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn aufs Bett. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr hörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Eine absolut herausfordernde Geschichte, die man sehr schön in diese drei Phasen einer Trapeznummer einteilen kann. Erste Herausforderung des Vertrauens: Gib mir zuerst etwas zu essen. Das haben wir bei der letzten Predigt uns angeschaut. Dann das Loslassen dieser Witwe, und sie tat nach dem Wort Elias. Und dann das Gehaltenwerden: Das Mehl im Topf und das Öl im Krug ging nicht aus. Und dann wieder die Herausforderung zum Loslassen: Gib mir deinen Sohn. Da kann man meinen, diese Frau sagte: Jetzt ist mein Sohn gestorben, jetzt lass mir doch wenigstens eine vernünftige Beerdigung. Und Elia sagt: Gib mir deinen Sohn. Die Herausforderung des Vertrauens. Und sie lässt los, und er nahm diesen Sohn von ihrem Schoß, heißt es da in diesem Text. Und dann wieder das Gehaltenwerden: Siehe, dein Sohn lebt. In der letzten Predigt haben wir uns mit den ersten beiden Phasen auseinandergesetzt. dieser Einladung des Vertrauens und auch des Loslassens. Wir haben festgestellt, dass man loslassen muss, um gehalten werden zu können. Wir haben festgestellt, dass wir manchmal wie an so einem Trapez uns klammern und wir haben da unsere Trapezstangen, unsere Rechte, von denen wir meinen, dass wir sie haben, wie zum Beispiel Gesundheit oder brave Kinder, einen gut bezahlten Arbeitsplatz und so weiter. Wir halten uns daran fest und sagen, das ist doch mein Recht als Kind Gottes, dass ich das haben darf in meinem Leben. Wir haben aber festgestellt, dass Gott uns herausfordert, loszulassen. Und jeder muss loslassen. Es kommt der Tag, wo jeder von uns, ob er an Gott gläubig ist oder nicht, loslassen muss. Und das ist der Zeitpunkt, wenn du stirbst. Dann bin ich gezwungen, loszulassen. Und spätestens dann kommt es darauf an, ob du gehalten, ob du aufgefangen werden wirst oder eben nicht. Heute, in der heutigen Predigt, möchte ich uns auf das Ende dieser Trapeznummer konzentrieren und den Fokus darauf lenken, auf diesen Moment, wo der Flieger vom Fänger gehalten wird, auf das Gehaltenwerden. Und die Frage, die uns heute beschäftigen soll, mit der Frage, mit der wir an diesen Text herantreten, ist, worauf kann ich denn vertrauen? Letztes Mal ging es ums Loslassen, heute geht es ums Gehaltenwerden. Worauf kann ich denn vertrauen? Worauf kann ich bauen? Worauf kann ich mich verlassen? Und in diesem Text werden uns mindestens zwei Dinge begegnen, auf die wir uns verlassen können, auf die du dein Vertrauen setzen kannst. Das ist erstens Gottes Führung und zweitens Gottes Charakter. Diese beiden Dinge sind fest, unerschütterlich. Und darauf können wir unser Vertrauen bauen. Gottes Führung. Ich lese noch einmal Vers 7 und Vers 8. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Doppelpunkt. Wer diese Erzählung aufmerksam verfolgt, der stellt fest, Mensch, eigentlich geht alles von Gott aus. Diese ganze Episode ist eigentlich seine Idee. Er bringt die Dürre ins Land. Er sorgt dafür, dass Elia am Bach Krit versorgt wird. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass der Bach austrocknet. Er gibt den Marschbefehl in das verfeindete Ausland. Er sagt, er soll sich an eine Witwe wenden, eine Frau, eine völlig Verarmte, die selber kaum genug zum Leben hat. Und er soll von ihr versorgt werden. Er ist es, der den Tod des Jungen zu verantworten hat. Und was ist daraus entstanden? Elia wurde versorgt. Die Witwe und ihr Sohn mussten nicht verhungern. Diese Frau und ihr Sohn finden zu dem lebendigen Gott. Gottes Führung. Gott führt. Und wenn du dich ihm anvertraust, führt er auch dein Leben. Schau, die Bibel ist vollgestopft mit Geschichten, wo Gott führt. Da ist ein Abraham, wo Gott sagt, zieh aus deiner Heimat, ich will dich in ein Land bringen, das ich dir zeigen werde. Und Abraham geht und Gott versorgt und führt ihn, dass er wirklich in dieses Land kommt. Wir beginnen übermorgen die Kinderwoche mit der Josefsgeschichte. Da führt Gott den Josef so, dass er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird, nur um Jahre später für das Überleben von zwei Völkern sorgen kann. Der Ägypter und des Volkes Israel. Gott führt. Ein Paulus wird im Neuen Testament immer wieder von Gott gehindert, in ein bestimmtes Gebiet zu reisen, nur damit er ihn später nach Europa führen kann. Gott führt, leitet, lenkt, versorgt, ermutigt, stoppt oder treibt an. Er schreibt Geschichte. Wer sich auf Gott verlässt, darf sich auch auf seine Führung verlassen. Gott führt. Und ich bin davon überzeugt, dass hier im Raum viele sitzen, die das mit ihrem Leben bestätigen können, was Römer 8, 28 zum Ausdruck bringt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich glaube, wenn man jetzt mal durch die Reihen gehen würde und so das Mikrofon weiterreichen würde, wir würden viele Geschichten hören, viele Begegnungen, Führungen Gottes, wo Menschen genau das erlebt haben. Dass Gott führt, er lässt dich nicht los, er lässt nicht locker, er macht nicht einfach die Augen zu vor deinem Leben und vor deinem Alltag. Gott führt. Mir ist vor kurzem eine Geschichte begegnet von einem Drogendealer, von einem ehemaligen Drogendealer. Es ist eine wahre Geschichte und er erzählt diese Geschichte selber. Und er erzählt, wie er eigentlich permanent mit der Polizei in Clinch geraten ist. Na ja, als Drogendealer, da bekommt man schon mal Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Auf jeden Fall ist er immer wieder im Kampf mit der Polizei, immer wieder irgendwelche Sozialarbeiter, die sich mit ihm beschäftigen wollen und so weiter. Und er ist immer derjenige, der anderen die Schuld in die Schuhe schiebt. Bis er eines Tages bei so einem Deal eine Kugel ins Gesicht bekommt, eine Pistolenkugel, und dabei sein ganzes Augenlicht verliert. Er ist Christ geworden und rückblickend sagt er Folgendes dazu: Als sich meine physischen Augen schlossen, öffneten sich meine inneren und ich sah endlich, wie ich die Menschen behandelt hatte. Ich fing an, mich zu ändern und heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Freunde, echte Freunde. Ich habe einen hohen Preis gezahlt, aber er war es wert. Jetzt hat mein Leben endlich einen Sinn. Wow. Gott führt. Natürlich sucht niemand solche Ereignisse. Natürlich sucht niemand den Verlust der Gesundheit, den Verlust eines geliebten Menschen. Schwere Lebensführungen, Schicksalsschläge, das sucht man nicht. Aber ich habe schon viele Menschen getroffen, die sagen, dass sie die Reife, Kraft und Charakterstärke oder das Verständnis für andere nicht mehr vermissen wollen, das durch eine Tragödie in ihrem Leben Einzug gehalten hat. Sie sagen, ja, es war schlimm, ja, es war katastrophal und ich sehne mich nicht zu diesem Zeitpunkt zurück. Aber ich möchte auch nicht das ignorieren, was daraus entstanden ist. Dass Gott aus dieser Sache etwas Gutes gemacht hat. Dass Gott mich so geführt hat, dass er mich jetzt mehr gebrauchen kann für andere Menschen. Dass das Schlimme, was ich damals erlebt habe, dazu geführt hat, dass ich jetzt Gott mehr vertrauen kann. Das will ich nicht vermissen. Wie öffnet man sich dieser Perspektive? Wie öffnet man sich dieser Perspektive, dass Gott führt? Wie kann ich den Blick dafür öffnen, in meinem Alltag, in meinen Schwierigkeiten, da wo ich drin stecke, wo ich mich gerade in dieser Phase des Fliegens befinde, wie bei dieser Trapezkünstler, schwerelos irgendwie ohne Halt. Wie kann ich meine Perspektive für Gottes Führung öffnen? Und ich möchte euch drei Fragen anbieten. Die stehen auch im Predigtflyer. Drei Fragen, die ich für genial halte, die dir diese Perspektive öffnen können. Die erste Frage lautet, die du dir selber stellen kannst: Welche Wahrheit über mich, über dich, über mich oder über das Leben erschließt sich mir in dieser Situation? Zweite Frage: Zu welchen Schritten, Entscheidungen, Reaktionen lockst du mich in dem, was passiert? Die Frage ist an Gott gerichtet. Welche neue Lektion gilt es für mich zu lernen? Was willst du mir zeigen, was ich bisher noch nicht wahrgenommen und noch nicht verstanden habe? Ich möchte dich herausfordern und gleichzeitig einladen, das zu tun. Wenn du das nächste Mal in deinem Leben an einem Punkt kommst oder jetzt gerade in diesem Punkt steckst, wo du sagst, ich fühle mich gerade in dieser Phase des Fliegens, Halt ist nicht in Sicht, dann darfst du Gottes Führung vertrauen. Und dann bete diese drei Fragen. Stell sie ihm im Gebet. Und du darfst darauf vertrauen, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Und Gott kann doch Antworten geben. Gott kann doch sagen, was er dir beibringen möchte, was du lernen darfst. Bete das, wenn dein Arbeitsplatz dich fertig macht. Bete das, wenn deine Träume zerplatzt sind. Bete das, wenn dein Körper nur noch Schmerzsignale auszusenden scheint. Bete das und öffne dich für Gottes Perspektive. Du darfst seiner Führung vertrauen. Ein geniales Bild, finde ich, für die Art, wie Gott führt und wie wir als Christen damit leben können, ist das Bild von einem Ruderer. Wir sind ja eine Wasserregion, oder? Der Rhein, der Bodensee, wir haben es ständig mit Wasser zu tun. Ich weiß, heute rudert man kaum noch, aber ich habe gestern jemanden kennengelernt, der sogar in der Nationalmannschaft der Ruderer ist, der Schweiz. Wenn man rudert, dann sitzt man ja eigentlich im Boot mit dem Rücken nach vorne. Man sieht nicht, was auf einen zukommt. Man sieht eigentlich nur, wo man herkommt. Und genau so funktioniert Christsein. Ich schaue zurück und ich sehe, wie Gott mein Leben gelenkt hat. Ich sehe, wie er mich um Untiefen herumgelenkt hat, wie er mich vor dem Auflaufen auf die Klippe bewahrt hat. Ich sehe nicht, was kommt. Aber ein Vertrauensschritt bedeutet, den nächsten Ruderzug zu machen. So funktioniert Vertrauen. So funktioniert Gottes Führung. Es liegt schon eine ganze Menge Trost in dem Gedanken, dass all das Schlimme, was mir begegnet, irgendwie Sinn ergibt, oder? Es ist schon genial, wenn man für alles, was passiert, für jede Sackgasse, in die ich geraten bin, eine Erklärung zu finden. Das ist tröstlich und wir wollen das nicht umsonst. Also wir Menschen, wir sehnen uns nach Erklärung, wir sehnen uns danach, dass unser Leid Sinn ergibt. Wenn Familien Kinder durch Waffengewalt verlieren, engagieren sie sich für weniger Waffen. Wenn jemand an einer Überdosis zugrunde geht, dann engagieren sich Geschwister, Eltern oder Verwandte in einer Anti-Drogen-Kampagne. Weil sie sagen, es kann nicht sein, dass das einfach so sinnlos ist. Aus diesem Leid, aus diesem Schmerz muss etwas Positives entstehen. Wir Menschen, wir sind so. Aber es gibt Dinge, und es wäre nur die halbe Wahrheit, wenn ich das hier nicht sagen würde. Es gibt Dinge, die können wir nicht erklären. Es gibt Dinge, die entziehen sich jeder noch so frommen Erklärung des Leids. Wenn wir vor Naturkatastrophen stehen und Tausende von Menschen das Leben verlieren, ich werde nie vergessen, wie, ich glaube 2004, der große Tsunami in Fernost tausende Menschen das Leben gekostet hat. Und dieses Bild in der Zeitung, als ich dann wieder zur Arbeit kam, ein Strand, völlig verwüstet, zugemüllt und mehrere Kinderleichen, die im Wasser trieben. Wenn uns das begegnet, dann fragen wir zu Recht, wo ist denn hier Gottes Führung? Und unsere Erklärungsversuche, die kommen an ihre Grenzen. Gott führt dich so, um dich zu reinigen. Ja, das trifft hier nicht zu, das hält nicht stand. Gott möchte uns erziehen durch Leid. Ja, in vielen Fällen stimmt das, aber hier passt diese Antwort nicht. Die Welt ist halt noch nicht erlöst. Da passieren solche Sachen eben. Wir merken, all unsere frommen Gedankengänge, die kommen da plötzlich ans Ende. Wenn Kinder missbraucht werden, Gott möchte dich dazu reinigen, er möchte dich dadurch erziehen. Das wirkt doch wie blanker Hohn, wenn man sowas zu jemandem dann sagt, der das erlebt hat. Da ist Zerstörung passiert. Da leidet ein Mensch sein ganzes Leben lang darunter. Wenn Gott nicht Gnade schenkt und Vergebung und Reinigung und Heilung der Seele stattfindet. Wo ist da Gottes Führung? Wie kann ich da Gott vertrauen? Und unser Thema ist ja voll Vertrauen. Ich kann Gottes Führung vertrauen und wir brauchen wenigstens einen Ansatz als Antwort auf diese Fragen, wenn uns das begegnet. Und ich weiß, unter uns sitzen Leute, die Situationen erlebt haben, wo sie sagen, mir hilft keine Antwort. Ich kann es nicht erklären. Da ist nichts Gutes draus entstanden. Das war nur Schmerz. Schau, mich bewegt das extrem, weil es eine Antwort gibt und die steckt in unserem Text drin. Du kannst Gott vertrauen und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Du kannst Gottes Charakter vertrauen. In den Versen 17 bis 24 wird erzählt, wie nach der wunderbaren Versorgung der Witwe der Sohn plötzlich krank wird und stirbt. Die Katastrophe bricht doch noch über diese Familie herein. Vom Regen in die Traufe, oder wie sagt man? Der Sohn stirbt. Und die Frau, die hat eine realistische Selbstwahrnehmung und führt das darauf zurück und sie klagt Elia an und das klingt schon fast wie ein Rauswurf und er sagt, Elia, was habe ich mit dir zu tun? Durch dein Auftauchen hat sich Gottes Blick wie so ein Spotlight auf mein Leben gerichtet und meine Schuld ist erkannt worden. Die Folge davon, mein Sohn ist tot. Du hast Gott auf meine Schuld aufmerksam gemacht. Sie versucht sich gar nicht erst zu verteidigen und zu sagen, ich habe keine Schuld. Und dann stellt man fest, wenn man diesen Text genau liest, Elia denkt genauso. Vers 20. Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Echt jetzt, Gott? Wirklich? Jetzt ist der Sohn tot? Wie soll ich das bitte einordnen? Was hast du gemacht? Wie kann ich dir vertrauen? Und dann nimmt er diesen Sohn, bringt ihn nach oben in sein Zimmer und betet. Und Gott macht diesen Jungen wieder lebendig. Kommentarlos, zumindest wird es hier so erzählt, nimmt Elia diesen Jungen und bringt ihn wieder zu seiner Mutter. Was macht Gott, indem er diesen Jungen wieder zum Leben erweckt? Er durchbricht die Meinung der Witwe und die Meinung von Elia komplett. Die Meinung war, da ist Schuld und jetzt handelst du so, indem du mir das heimzahlst und mich bestrafst für meine Schuld. Gott zeigt, indem er diesen Sohn auferweckt, eure Meinung ist falsch. So bin ich nicht. Ihr habt eine falsche Sicht von meinem Charakter. Dadurch, dass Gott den Jungen wieder auferweckt, zeigt er seine gnädige Liebe. Schaut, Gott hätte kein Recht verletzt, wenn der Sohn tot geblieben wäre. Die Witwe hat das begriffen. Sie hat ja zugegeben, dass sie Schuld hat. Aber Gott sagt, so bin ich nicht. Mein Charakter ist anders. Ich bin die Liebe. Gott ist die Liebe, schreibt der Apostel Johannes. Wo zeigt sich diese Liebe Gottes deutlicher als am Kreuz? Nirgendwo. Jesus verlässt diese ewige, dreieinige, vollkommene Gemeinschaft und kommt auf die Erde. Je näher eine Beziehung ist, je tiefer, je intimer eine Beziehung ist, desto schmerzhafter ist die Trennung. Eltern kennen das, wenn sie sich von ihren Kindern verabschieden müssen. Ehepaare kennen das, wenn sie getrennt werden, wodurch auch immer. Je tiefer und enger die Beziehung, desto schmerzhafter die Trennung. Und Jesus lebte von Ewigkeit her in der engsten, tiefsten und vollkommensten, reinsten und heiligsten Gemeinschaft, die es überhaupt gab und gibt. Und ist bereit, aus dieser Gemeinschaft herauszutreten und auf die Erde zu kommen. Er kommt mitten in unsere Lebensgeschichte hinein. Er bleibt nicht selbstgerecht lächelnd im Himmel sitzen nach dem Motto, ihr habt euch das eingebrockt und jetzt müsst ihr die Suppe selber auslöffeln. Jesus wird Mensch, nimmt die Trennung auf sich, die eigentlich jeder Mensch verdient hätte. Und im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Festnahme, betet er und ringt. Und in dem Moment, wo er den Vater am dringendsten brauchte, findet er nicht den Himmel offen, sondern die Hölle. Er schwitzt buchstäblich Blut und Wasser vor dem, was auf ihn zukommt. Jesus ist nicht einer dieser verklärten Märtyrer, die noch auf dem Scheiterhaufen sagen, jawohl, zur Ehre des Namens des Herrn werde ich hier jetzt mein Zeugnis ablegen. Nein, Jesus leidet und er hat echte Angst vor dem, was ihm begegnen wird. Am Kreuz, kurz vor seinem Tod, schreit er es heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich hier allein? Warum hast du mich verlassen? Und selbst dort am Kreuz, in dieser Situation, in der Trennung von Gott, benutzt er diese intime Sprache der Beziehung, indem er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus machte das, damit er eines Tages das Böse vernichten kann, ohne uns vernichten zu müssen. Er tat das für dich und für mich. Jesus Christus kam auf die Welt, um sich mit deinem und meinem Leid zu identifizieren. In Jesus begegnet uns der leidende Gott, der nicht irgendwo hoch über unserem Leid thront, sondern mittendrin ist und sich unter die Last stellt. Können wir jetzt erklären, warum manche Dinge passieren? Tragödien in unserem Leben? Nein, das können wir immer noch nicht. Wir können nicht sagen, was der Grund ist, aber wir können sagen, was definitiv nicht der Fall ist. Das können wir, wenn wir auf Jesus schauen. Es ist nicht der Fall, dass du und dein Leben Gott egal sind. Es kann nicht sein, dass er dich nicht liebt. Die Herausforderung, in der du gerade stehst, bedeutet nicht, dass Gott dich ignoriert. Das kann es einfach nicht sein. Das hat er am Kreuz mit Jesus Christus bewiesen. Wer das tief in seinem Herzen versteht, wird feststellen, dass da eine riesengroße Tragkraft drin steckt. Nein, wir können nicht alles erklären. Nein, es gibt nicht auf jede Situation die letzte Antwort, warum Gott so führt. Aber du kannst seinem Charakter vertrauen. Du darfst das heute machen. Du darfst in der Anbetungszeit, vor der wir jetzt stehen und dem Abendmahl, du darfst das in dir drin beim Feiern des Abendmahls, diese Entscheidung für dich nochmal festmachen und sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich will deiner Führung vertrauen und ich will deinem Charakter vertrauen. Denn das hat er ein für alle Mal festgemacht. Erinnert ihr euch noch an diese Trapezkünstler vom Anfang, von den Flying Rodleys? Henry Nouwen, der saß immer noch mit diesem Chef der Gruppe zusammen und er stellte die entscheidende Frage. Und er sagte, wie funktioniert diese Kunst? Von wo weißt du, wann du abspringen musst? Wisst ihr, was die Antwort war von diesem Profi-Turner, Profi-Akrobat, er sagte, der Flieger tut nichts, der Fänger macht alles. Das Einzige, was der Flieger zu tun hat, ist die Hände auszustrecken und zu warten, bis die starken Arme des Fängers zupacken. genial. Ich liebe dieses Bild. Der Fänger tut nichts. Das Einzige, was er tun muss, ist die Hände auszustrecken und zu warten. Der Fänger tut alles. Und wir haben an diesem Bibeltext gesehen, Gott hat keine Schweißfinger. Er kann zupacken. Er kann dich halten in deiner Situation. Er kann dich tragen. Du darfst ihm vertrauen. Vielleicht ist heute so ein Wendepunkt in deinem Leben, wo du sagst, Gott, ich möchte dir wieder neu mein Vertrauen aussprechen. Und ich bitte dich, richte meinen Blick auf deine Perspektive, wer du bist und wie du bist, damit ich dir folgen kann. Wir wollen gleich miteinander eine Zeit der Anbetung haben und auch gleichzeitig das Abendmahl miteinander feiern. Lasst mich das kurz erklären. Hier vorne ist eine Station aufgebaut und da vorne an der Wand ist eine Station aufgebaut. Und gleich während dem Lobpreis bist du frei. Du kannst einfach aufstehen von deinem Platz. Du kannst hier zu diesen beiden Abendmahlstischen gehen. Du kannst Brot und Traubensaft nehmen und wieder zurück an deinen Platz gehen, damit es kein großes Gedränge wird. Und dann einfach im Gebet, im Singen der Lieder das Abendmahl nehmen. Für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind oder lieber auf ihrem Platz sitzen bleiben möchten, das dürft ihr auch gerne tun. Ich werde gleich ein Tablett nehmen und dann durch die Reihen gehen. Kurzes Handzeichen oder ein Zunicken und dann weiß ich Bescheid, dass du das Abendmahl möchtest und ich werde dir das bringen. Wenn diese Anbetungszeit vorbei ist, möchte ich bitten, damit es schneller geht zum Abräumen, dass ihr die Sachen wieder hier vorne an diesen Tischen abstellt. Annemarie, du darfst gerne weiterspielen und ich werde noch für das Abendmahl beten. Und dann beginnen wir mit dem Liedersingen und wer möchte, darf dann gerne zu diesen Abendmahlstischen gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für das Kreuz und ich danke dir so sehr, dass du deinen Charakter dadurch ein für alle Mal unter Beweis gestellt hast. Herr Jesus, und hier sitzen Leute in den Reihen, die zu kämpfen haben, die Lasten tragen, denen es schwerfällt, dir zu vertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie neu überzeugst von deiner Güte. Tu das bitte jetzt, Herr. Und ich möchte dir danken, dass du bereit warst, dein Blut für uns zu opfern, damit wir leben können, damit wir diese Beziehung mit dir haben können. Danke dafür. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass Brot und Wein uns zum Segen dienen und uns neue Kraft einflößen an unserem inneren Menschen. Amen.